Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Wer heute nach schnellen Informationen sucht, greift immer seltener ins Bücherregal. Die Wikipedia ist ein mächtiges Online-Lexikon, in dem sich zu fast allen Themen die wichtigsten Informationen finden lassen.
Es gibt aber auch immer wieder Kritik. Der größte Vorteil, dass jeder mitmachen kann, ist gleichzeitig auch die größte Gefahr, denn Inhalte der Wikipedia lassen sich verändern, vielleicht sogar manipulieren. Zum 16. Geburtstag, ganz so alt ist sie doch noch nicht, der deutschsprachigen Wikipedia sprechen wir heute darüber, wie sich das Lexikon im Zeitalter von Fake News dagegen schützt.
Und dazu begrüßen Sie Christian Konradi und Theresa Sickert.
Und außerdem beschäftigen wir uns heute mit der neuen modularen Alleskönner-Konsole von Nintendo, der Switch. Und ein passendes Spiel dazu gibt es auch noch im Programm, Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir werden hören, ob Spiel und Konsole was taugen.
Wir bei Breitband versuchen auch immer mal wieder beim Durchbruch mitzuhelfen, nämlich Künstlern, die ihre Musik unter Creative Commons Lizenz und zum kostenlosen Download veröffentlichen. Den Anfang machen The Civil Engineers aus Madison, USA mit Buenos Aires. What I feel all around is a general apathy to the beat of the music inside of me. Here we go now.
Wie doch die Zeit vergeht. 16 Jahre, so alt ist die deutschsprachige Wikipedia schon. In dieser Woche feiert sie Geburtstag. Etwa 2 Millionen deutschsprachige Artikel gibt es und in gedruckter Form würde das Online-Lexikon mittlerweile 3.400 Bände umfassen. 27.000 Mal werden die Inhalte aufgerufen und zwar pro Minute. Und all das fast ausschließlich durch das ehrenamtliche Engagement der Wikipedia-Community. Das ist wirklich eine große Leistung.
Aber von Anfang an gab es Bedenken und Kritik. Die Wikipedia sei wegen ihrer offenen Arbeitsweise anfällig für Manipulation, weil auch Firmen, PR-Agenturen und Parteien fleißig mitschreiben können und, so die Meinung, möglicherweise im eigenen Interesse beeinflussen. Was ist dran? Matthias Finger hat sich die Vorwürfe angeschaut.
MAN hat im Zweiten Weltkrieg Panzer gebaut. Schwupps, Eintrag gelöscht. Von einem Rechner bei MAN. Der Begriff Störfall wird durch die Formulierung meldepflichtiger Zwischenfall ersetzt. Von einem Kernkraftwerksbetreiber. Und Phosphorsäure ist auch in Milch, Eiern und Käse enthalten, fügt Coca-Cola hinzu. Einige Unternehmen ändern Wikipedia-Einträge über offizielle Firmenaccounts. Andere passen Beiträge heimlich den eigenen Vorstellungen an. Doch so richtig gewieft gehen PR-Agenturen vor. Insider Malte Landwehr erklärt im ARD-Magazin Monitor.
Wenn man einen Zielartikel hat, geht man nicht nur mit einem Account daran, sondern direkt mit mehreren und löscht dann Stück für Stück mit den verschiedenen Accounts einzelne Informationshappen, bis all das weg ist, was man weghaben will. Und falls sich andere Nutzer einmischen, startet man eben eine Diskussion auf der Diskussionsseite zum Artikel und nimmt daran dann auch mit 20, 30 oder 50 Accounts teil und nicht nur mit dem eigentlich einen Account.
Um eigene Thesen zu belegen, werden auch eigens in Auftrag gegebene Artikel in Online-Publikationen zitiert. Bei wenig beachteten Randthemen kostet so eine Manipulation 750 Euro.
Mir sind mehrere PR-Agenturen in Deutschland bekannt, die mindestens einen Nutzer mit Admin-Status haben. Als Admin hat man deutlich mehr Rechte in der Wikipedia als normaler Nutzer und kann damit unglaublich viel Einfluss auf die Diskussion nehmen.
eBay, Daimler, RWE, BMW, FDP und der Vatikan. Ändern kann Beiträge jeder. Einfach rechts oben auf den Stift klicken und los geht's. Aber viele Änderungen werden schon innerhalb weniger Minuten rückgängig gemacht. 28.000 Sichter wachen über die deutschsprachigen Einträge. Und 250 Administratoren können Beiträge löschen, wiederherstellen und Nutzer sperren. Moritz ist einer von ihnen. Im BR-Magazin Puls sagt er:
Wir haben das Prinzip des neutralen Standpunkts auf Wikipedia. Das heißt, unsere Artikel sollen nach Möglichkeit keine Wertungen enthalten und nur beschreiben.
Einträge über die AfD hingegen wurden in letzter Zeit 767 Mal im Sinne der Partei korrigiert, von einem einzigen Nutzer. Rechtspopulisten wurden dazu politischen Aktivisten. Und Verbindungen zwischen dem AfD-Mann Bernd Höcke und rechtsextremen Kreisen wurden einfach gelöscht. Bums, weg. Möglich ist das mit viel Geduld.
Jemand, der jetzt ein Profi ist, würde eher sagen, ich halte mich erstmal unauffällig im Hintergrund, bis ich sozusagen die Sichtrechte bekomme. Und dann kann ich unentdeckt operieren und brauche nicht jemanden zweiten, der immer drüber schaut.
Die Selbstkontrollmechanismen der Wikipedia widerstehen nicht jedem Angriff. Immer wieder wird deshalb eine schärfere Überwachung gefordert. Das kostet Geld. Die Freiwilligen können sowas nicht leisten. Wie also kann die Wikipedia im Zeitalter von Fake News Unabhängigkeit und Qualität der Inhalte sichern?
Wie sich sicherstellen lässt, dass Inhalte vertrauenswürdig und nicht manipuliert sind und wie die Wikipedia versucht, unabhängig von politischer Beeinflussung zu sein, darüber sprechen wir gleich mit dem Organisations- und Lernforscher Leonard Dobusch. Vorher noch etwas Pop-Theorie zur nächsten Netzmusik von Christian Conradi.
Ja, aber so theoretisch wird es, glaube ich, gar nicht. Normalerweise wird ein Popsong ja mit dem Klang mehrerer Instrumente arrangiert, Gitarre, Bass und Schlagzeug zum Beispiel. Bei Zach Bradier alias Captive Portal ist das aber anders. Auf seinem Album Music is Telephone kommt nämlich ausschließlich eine einzige Akustikgitarre zum Einsatz und es klingt aber mehr. Thank you.
Musik, die nach mehr klingt, als tatsächlich da ist. Alle Klänge wurden mit einer einzigen Akustikgitarre aufgenommen und übereinander geschichtet. Links zum freien Download der Musik von Captive Portal finden Sie auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und vom Solo-Musiker kommen wir nun zu einem der größten Gemeinschaftsprojekte des Netzes, die Wikipedia. Sie ist eine der wichtigsten Wissensquellen im Netz. Insgesamt findet man dort über 40 Millionen Artikel aus den unterschiedlichsten Wissensgebieten. Allein in Deutschland schreiben etwa 167.000 Freiwillige an der Internet-Enzyklopädie mit.
Doch genau da liegt auch das Problem. Jeder kann nämlich mitmachen und damit ist es prinzipiell möglich, auch falsche Inhalte und zweifelhafte Quellen mit ins Spiel zu bringen. Wie gut Wikipedia darin die Qualität und die Unabhängigkeit seiner Inhalte zu sichern ist, darüber haben wir mit Leonard Dobusch gesprochen. Er ist Professor für Organisation und Lernen an der Universität Innsbruck und beobachtet seit Jahren das Treiben in der Wikipedia.
Ja, und wir haben ihn zuerst darum gebeten zu erklären, wie ein Artikel in das mittlerweile riesige Mitmachlexikon eingestellt oder auch bearbeitet werden kann.
Prinzipiell ist es so, dass auch heute noch in der Wikipedia jeder und jede einen Artikel neu anlegen kann, und zwar auch ohne zum Beispiel registriert zu sein. Das ist also theoretisch möglich. Praktisch ist es jedoch so, dass, wenn da ein neuer Artikel angelegt wird, sofort erfahrene Wikipedianerinnen und Wikipedianer davon benachrichtigt werden, drüber schauen und dann entscheiden, ist das relevant, was da hier eingetragen wurde, ist das gut genug belegt oder nicht, was dazu führt, dass viele Neulinge dann erstmal die Erfahrung machen, dass ihre Inhalte in der Wikipedia nicht überleben.
Nun gibt es ja den Vorwurf, es gäbe eine ganze Menge an Fake News mittlerweile in der Welt und die finden natürlich prinzipiell auch ihren Eingang in die Wikipedia als Quellen. Reichen denn die Wikipedia-Regeln unter diesen Gesichtspunkten überhaupt aus, um sich vor Fake News zu schützen?
Also ich würde sagen, das Wichtigste, dass die Qualität gewahrt bleibt auf Wikipedia, ist, dass es viele Wikipedianerinnen und Wikipedianer gibt, die sich für die unterschiedlichen Themen interessieren, ein Auge drauf haben und die Regeln, die sich die Wikipedia selbst gibt, die nämlich eine sehr strenge Quellenkritik vorsehen, diese Regeln dann auch einzuhalten, zu kontrollieren. Und diese grundsätzlichen Regeln und die Software, die reicht meiner Meinung nach eigentlich aus. Aber sie kann uns als Gesellschaft nicht abnehmen, diese Auseinandersetzung auch zu führen. Und das bedeutet eben auch, dass sich genug Leute finden müssen, die sich einbringen und sich an dieser kollektiven, kollaborativen Wahrheitssuche beteiligen wollen.
Wie ist es denn im internationalen Vergleich? Ich meine, die deutsche Wikipedia ist sehr aktiv und restriktiv, hört man immer wieder mal, und hat ein sehr hohes Gut an der Entscheidung, wann sozusagen Artikel seriös ist und wann nicht. Unterscheidet sich das international stark oder gibt es dort einheitliche Regeln, was das angeht?
In den größeren Sprachversionen, wo wirklich viele Menschen mitschreiben, die von vielen Menschen gelesen werden, also Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch und so weiter, dort ist es schon so, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass auch wiederum in den Bereichen, in den Themenfeldern, die viel gelesen werden, dass dort drauf geschaut wird und dass da nicht so einfach irgendwelche Falschinformationen länger überleben. Es kommt auch noch hinzu, dass es inzwischen so etwas gibt wie gesichtete Versionen. Das heißt, wer heute auf die deutsche Wikipedia geht, der bekommt vielleicht gar nicht die absolut letzte Version zu Gesicht, sondern der bekommt jene Version zu Gesicht, die bereits von einem erfahrenen Wikipedianer gesichtet wurde. Also quasi, wo die Person drüber gesehen hat und gesagt hat, da steht jetzt nichts offensichtlich Falsches drinnen, die Belege stimmen. Nur wer registriert ist, der kann sich die aktuellste, letzte Version anschauen, wo vielleicht irgendjemand etwas dran geändert hat.
Nun ist es ja so, dass es trotzdem immer mal wieder zu Unstimmigkeiten kommt bei Wikipedia-Artikeln, weil sie eben geändert wurden, das passt einem anderen Wikipedianer nicht und so weiter und so fort. Und dafür gibt es ein Schiedsgericht. Was genau tut dann dieses Schiedsgericht und woraus setzt es sich zusammen?
Prinzipiell gibt es in der Wikipedia eine abgestufte Hierarchie von Zugriffsrechten und Entscheidungsrechten. Das heißt, wer nicht registriert ist, der kann zwar etwas ändern, der kann aber zum Beispiel keinen Artikel löschen oder so. Dafür müsste man zum Beispiel Administratorrechte haben. Es gibt aber natürlich auch Fälle, wo sich Administratorinnen und Administratoren auch nicht einig sind. Und für diesen Fall gibt es ein von der Wikipedia-Community gewähltes Schiedsgericht, das dann in solchen strittigen Fragen quasi das letzte Wort hat.
Für viele normale Nutzer, Durchschnittsnutzer, ist ja die Wikipedia schon eigentlich eine Quelle. Also eine erste Quelle fast schon. Aber das stimmt ja natürlich nicht. Die Wikipedia bezieht sich ja eben auch auf Quellen. Wie wird denn innerhalb der Wikipedia entschieden, was eine sichere, seriöse Quelle überhaupt ist, auf die man sich beziehen kann.
Der Normalfall sollte ein Verweis auf wissenschaftlich gesichertes Wissen sein. Also die am liebsten, kann man so sagen, ist die Wikipedia etwas, das ein wissenschaftliches Begutachtungsverfahren durchlaufen hat, also das irgendwie, man kann sagen, mehr oder weniger als gesichertes Wissen gilt. Wobei wir auch wissen, dass auch dort, auch im wissenschaftlichen Bereich, immer mehr als eine Meinung gibt. Gerade bei aktuellen Ereignissen ist das aber nicht so einfach. Da gibt es einfach kein gesichertes wissenschaftliches Wissen dazu. Dann können auch andere Quellen als Beleg herangezogen werden, wie zum Beispiel Zeitungsartikel. Aber dann wird schon genauer hingeschaut und da wird gefordert, eben besonders kritisch zu sein. Steht das nur in einer Zeitung? Was ist das für eine Zeitung? Ist das eine Boulevardzeitung, die schon öfter aufgefallen ist, dadurch, dass sie Falschmeldungen verbreitet hat und so weiter? Und je nachdem wird diese Quelle dann akzeptiert oder nicht.
Hat es da nicht auch Veränderungen gegeben, was sichere Quellen sind und was nicht? Also die Daily Mail zum Beispiel wurde von der Wikipedia als unzuverlässige Quelle eingestuft. Wiederum Podcasts mittlerweile sind akzeptiert, um halt auch als Quelle zu dienen, um einen Beleg zu haben für bestimmte Aussagen. Gibt es da eine Veränderung?
Was als seriöse Quelle gilt, ist ständig in Veränderung. Einerseits hängt das immer ab auch vom konkreten Thema. Auch die Daily Mail wurde quasi, und das ist ein Novum, dass man wirklich ein spezifisches einzelnes Medium herausgreift. Das betrifft allerdings vorerst nur die englischsprachige Wikipedia. In Deutschland gibt es das meines Wissens noch nicht, dass man sagen würde, zum Beispiel die Bild-Zeitung ist jedenfalls nicht als Quelle akzeptabel. Aber auch in Deutschland ist es eben so, dass wenn man jetzt die Bild-Zeitung als Beleg angibt, dann muss es dafür einen guten Grund geben, warum genau jetzt die Bild-Zeitung und nicht eine Quelle, die vielleicht eine bessere Reputation hinsichtlich ihrer Seriosität hat.
Wenn es darum geht, neutrale Entscheidungen treffen zu können oder möglichst objektive Entscheidungen treffen zu können, auch innerhalb der Gremien zum Beispiel, dass man dort einen Diskurs fördert, der eben möglichst ideologiefrei ist, um möglichst objektive Entscheidungen zu treffen. Können sich denn die Mitglieder der Gremien und auch die Mitglieder der Administratoren überhaupt davon frei machen, politisch neutral zu sein? Also weil ich meine, diese Rolle, die wir innehaben, die lässt sich ja nicht komplett immer trennen. Also jeder hat ja irgendwie eine Meinung oder eine Sozialisation oder vielleicht auch eine Intention, einen politischen Hintergrund. Wie schafft es die Wikipedia, dort eine gewisse Neutralität zu schaffen, auch wenn dort zum Beispiel Parteimitglieder in den Gremien sitzen?
Der Anspruch, einen neutralen Standpunkt zu erreichen, das ist ein hehres Ziel, aber letztlich gibt es echte Neutralität nicht. Das heißt, das Beste, was erreichbar ist, ist, dass man eine intersubjektiv, also wechselseitig akzeptierte Darstellung hat, wo auch kritische Punkte, Einwände der jeweiligen Gegenseite dargelegt werden. Das muss im Diskurs hergestellt werden. Die Wikipedia ist da gar nicht so naiv, dass sie sagt, die Menschen könnten sich freimachen von dem. Ich glaube, das wäre auch unmöglich. Man kann sich von seinen eigenen Vorurteilen nicht völlig befreien oder von seinen eigenen blinden Flecken, die man hat. Das ist aber das, wo eben die Idee, in dem Fall schon der Schwarmintelligenz dazukommt, dass man die Meinung vertritt, naja, zwei, drei Personen alleine können in die eine Richtung gehen, aber wenn da noch viel mehr Augen drauf schauen, dann ist es zumindest unwahrscheinlich, dass es sehr stark in die eine oder in die andere Richtung einen Bias gibt, eine Schlagseite.
Wird denn an diesem Vorbild oder an diesem Ideal der Schwarmintelligenz immer noch so stark festgehalten oder gibt es auch schon Überlegungen, vielleicht solche Diskurse oder Entscheidungen algorithmisch zu lösen, die denn in Anführungszeichen vielleicht ein wenig neutraler sein können, als ein Mensch es ist in der spezifischen Rolle?
Also der Glaube, dass ein Algorithmus neutraler ist als ein Mensch, den halte ich für einen Mythos und für verfehlt. Algorithmen werden erstens von Menschen programmiert und damit sind sie schon mal prinzipiell nicht genauso wenig neutral wie andere menschliche Entscheidungen, weil jeder Algorithmus basiert auf Grundannahmen, die er dann quasi als Rechenoperation auf bestimmte Sachverhalte anwendet. Und diese Grundannahmen sind immer auch wertgeprägt, die sind immer nicht völlig neutral. Das ist undenkbar. Insofern heißt das nicht, dass jetzt Algorithmen nicht doch auch einen Beitrag leisten. Gerade in der Wikipedia sind Algorithmen, sogenannte Bots, von großer Bedeutung auch zur Qualitätssicherung des ständig wachsenden Artikelbestands. Aber sie sind sicher nicht der Königsweg zur Neutralität.
Es gibt ja auch den Vorwurf, die Wikipedia sei sogar von Rechtspopulisten unterwandert. Sehen Sie das auch als Problem oder sagen Sie, ja, wir haben eben genug Wikipedianerinnen und Wikipedianer auch aus anderen politischen Strömungen oder Richtungen, Einflüssen, die eben sich genauso in die Debatte einschalten?
Ich kenne natürlich auch die Berichte darüber. Es gab diesen Fall eines AfD-Mitglieds im Schiedsgericht. Es gibt die Artikel darüber, dass einzelne Menschen mit einem scheinbar nahe Verhältnis zur AfD gerade in diesem Bereich viele Artikel ändern. Ich würde sagen, natürlich ist es möglich, in der Wikipedia Inhalte zu beeinflussen. Und hier haben jene einen Vorteil, die viel Zeit investieren können. Mit anderen Worten, wer schnell mal was ändern und verfälschen mag, das ist gar nicht so leicht. Wer aber eine lange Geschichte an Änderungen und Beiträgen hat und viel Zeit hat und immer wieder Dinge rückgängig macht, löscht und so weiter, der hat natürlich mehr Einfluss. Genau deshalb ist es eben wichtig, dass es viele Menschen gibt, die da mitmachen. Das ist der beste Schutz gegen Manipulation. Und ich würde sagen, da muss Wikipedia wahrscheinlich auch schauen, vielleicht noch wieder besser zu werden, wenn man sich ansieht, dass in den letzten Jahren die Anzahl der Editorinnen und Editoren zurückgegangen ist, gleichzeitig die Zahl der Artikel aber zugenommen hat, dann kann man sich schon vorstellen, dass das wahrscheinlich die größte Bedrohung dafür ist, dass einzelne Menschen mit viel Zeit hier übermäßigen Einfluss in der Wikipedia ausüben.
Glauben Sie also, die Wikipedia ist nach wie vor eine seriöse Quelle, die man gut benutzen kann?
Ich finde, die Frage, ob die Wikipedia nach wie vor eine seriöse Quelle ist, die zeigt schon, welchen unglaublichen Fortschritt die Wikipedia in ihren 16 Jahren seit ihres Bestehens gemacht hat. Weil in den ersten Jahren, wenn man sich erinnert, da war der Diskurs nur, ja, wie kann man überhaupt irgendwas glauben, was da drin steht, das kann ja jeder ändern. Heute ist es schon so, dass man sich Sorgen macht, ist sie noch seriös? Das heißt eigentlich, gilt Wikipedia inzwischen als eine vergleichsweise seriöse Quelle in diesem Internet voller zweifelhafter Quellen. Und ich glaube, dass das eigentlich etwas ist, das Wikipedia inzwischen vielen vielleicht auch klassischen Medienhäusern voraus hat, weil sie eben transparenter ist, weil eben Quellenkritik eingefordert ist, weil eben gefordert wird, dass Behauptungen auch belegt werden.
Sagt Leonard Dobusch, Organisations- und Lernforscher aus Innsbruck. Das Gespräch können Sie auch in unserem Podcast nachhören, den Sie im Anschluss an diese Sendung unter breitband.deutschlandradiokultur.de finden.
Und da finden Sie auch die Netzmusik, zum Beispiel von First Motion aus Barcelona. Die Band zelebriert eine Mischung aus Reggae und Dub, geschmückt mit Pop-Appeal. Wir hören hier ihr Stück My Peace.
Brothers and sisters, too much war in this time, too much innocent blood. Choose the righteous way.
Von First Motion aus Spanien. In diesem Song unterstützt durch Sängerin Sister Simo vom Künstlerkollektiv Dub Contactua.
Medien und Meinungen.
Und dafür ist jetzt unser Kollege Jochen Dreyer ins Studio gekommen. Hallo.
Hallo.
Theresa, du wolltest eigentlich anfangen, aber ich kann auch machen. In dieser Woche wurde ja viel diskutiert über einen Referentenentwurf für ein neues Gesetz des Justizministeriums, Jochen. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz soll soziale Netzwerke dazu bringen, schneller und effektiver und rechtswidrige Inhalte zu löschen. Worum geht es darin genau?
Ja, der Langtitel des Gesetzentwurfs, der macht die Richtung schon deutlich, denn es heißt eigentlich Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken. Also das Recht soll durchgesetzt werden. Und das Justizministerium unter Heiko Maas hat ja schon seit längerem Netzwerken wie Facebook und Twitter dazu angehalten, sie sollen Hass und Hetze schneller löschen, sie sollen dagegen vorgehen. Und dieses Gesetz soll es nun richten, beziehungsweise die Unternehmen dazu zwingen, mehr zu tun. Und das möglichst noch in dieser Legislaturperiode. Betroffen wären demnach alle sozialen Netzwerke in Deutschland ab 2 Millionen Nutzer. Und diese müssten nach dem Entwurf beispielsweise einen rechtlichen Ansprechpartner in Deutschland benennen und einen vierteljährlichen öffentlichen Bericht über rechtswidrige Inhalte auf ihren Plattformen veröffentlichen. Das sind allerdings die eher unstrittigen Passagen aus dem Gesetzestext, denn die Netzwerke sollen ja vor allem zum schnelleren Handeln gezwungen werden, also auch zum Löschen von Inhalten.
Und Löschen ist ja immer eine fragwürdige Praxis. Hier heißt es jetzt, offensichtlich rechtswidrige Inhalte sollen innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden, alle anderen rechtswidrigen Inhalte innerhalb von 7 Tagen. Ist denn klar, was genau damit gemeint ist?
Ja, das ist wirklich so ein bisschen schwierig und auch ein bisschen schwammig. Und das ist der schwierige Punkt. Was ist rechtswidrig und was ist nicht rechtswidrig? Was ist sofort erkennbar als klar rechtswidrig? Und vor allem das zu entscheiden, in vielen Fällen bestimmt nicht innerhalb von 24 Stunden. Und Facebook gibt selbst an, bis Ende des Jahres 700 Menschen in Berlin zu haben, die täglich Inhalte checken. Aber dafür braucht es wirklich viel juristisches Know-how. Das können ja vielleicht dann alle Studenten, juristischen Studenten in Berlin sein. Aber wir erinnern uns vielleicht mal an den Fall Böhmermann und seinem Schmähgedicht über Erdogan. Da braucht es mehrere höchstrichterliche Entscheidungen, ob es von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, also ob es rechtskonform ist. Und das ist bis heute immer noch nicht so ganz endgültig entschieden. Also wenn ein Netzwerk aber jetzt einen rechtswidrigen Inhalt nicht löscht, dann würden Bußgelder von 5 Millionen gegen Personen und bis zu 50 Millionen Euro gegen das Unternehmen drohen. Also der Bearbeiter möchte ich nicht sein, der da einmal zu wenig gelöscht hat. Und hier sehen Kritiker die große Gefahr, denn zweifelhafte Inhalte würden wohl eher gelöscht werden, selbst wenn sie sich am Ende als nicht rechtswidrig herausstellen würden. Das könnte einen zensurähnlichen Effekt haben. Das bemängelt auch Thomas Stadler, Fachanwalt für IT-Recht.
Der Weg des geringsten Widerstandes im Zweifel zu löschen. Und das kann dazu führen, dass auch in größerem Umfang Inhalte, die man eigentlich als rechtmäßig oder als nicht strafbar qualifizieren muss, gelöscht werden, aus dem Netz verschwinden. Das ist natürlich jetzt betrachtet im Sinne der Informationsfreiheit der Nutzer kein guter oder erstrebenswerter Effekt.
Kritisch geäußert haben sich auch Reporter ohne Grenzen und die digitale Gesellschaft, die durch diesen Effekt ja die Meinungs- und Pressefreiheit bedroht sehen. Die Amadeo-Antonio-Stiftung fordert, anstatt nur zu löschen, mehr demokratiefördernde Maßnahmen einzuleiten. Gibt es denn auch positive Ansätze?
Ja, einig sind sich viele darin, dass es einfach überfällig ist, die Netzwerke zu verpflichten, rechtliche Ansprechpartner in Deutschland zu haben, dieses in ein Gesetz zu gießen. Das begrüßt auch Thomas Stadler.
Was definitiv aus meiner Sicht positiv zu bewerten ist, ist, dass dort geregelt wird, dass große soziale Netzwerke einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten benennen müssen, und zwar sowohl gegenüber Behörden und Staatsanwaltschaften einerseits, als auch für zivilgerichtliche Verfahren. Das erachte ich durchaus als einen Fortschritt.
Ja, das ganze Interview mit Thomas Stadler mit einer tiefergehenden Analyse des Gesetzentwurfs gibt es auch auf unserer Seite breitband.deutschlandradiokultur.de.
Ja, und wir hören nach den Medien und Meinungen jetzt reduziert melancholischen Indie-Folk. Dafür steht Jenny Irwin aus Ridgewood, New Jersey. Die Sängerin und Songschreiberin hat kürzlich ihren Song The Witching Hour im Netz veröffentlicht.
For something that I don't have, tell me what penance I can do. I just exist strong. I'm on my break, man. Where did I come from? I made so many plans when I young.
Suddenly the birds appear on the first warm day this year. They're on the sill outside the bathroom stall that I'm in. And if it snows again, well, they all die. I wish I was a bird. I'm on my break, man. I'm staring at my ghost. I made so many plans. Where did they go? Lay my head against the wall. Every day is a sick day in a way. Consider lying on the ground, but I can't face the gum. I'm on my break, man. I want to go home. Not that I have any plans. Where did they go?
Besprechung.
Spielefans sind seit Anfang März ziemlich aus dem Häuschen, denn viele halten endlich ein neues Spielzeug in den Händen. Der große, aber zuletzt strauchelnde japanische Games-Pionier Nintendo hat die Switch auf den Markt gebracht. Mit der Hybridkonsole bedient Nintendo die Zuhause-Spieler, genauso wie die Fans des Mobile-Gamings. Und damit hat Nintendo den Zeitgeist getroffen. Das sagt zumindest unser Kollege Dennis Kogel und der hat die Switch getestet. Hallo Dennis.
Hi. Hi Dennis. Und du hast die Switch auch dabei.
Ja.
Ich habe sie jetzt in den Händen das erste Mal überhaupt. Ich habe gelesen, man kann die Controller abmachen.
Genau,
das ist irgendwie so eine Mischung aus Tablet.
Ja, und nicht dran zerren. Da hinten gibt es zwei kleine Knöpfe, die du drücken musst. Damit kannst du die Controller abmachen, indem du.
Ich gebe es dir, glaube ich.
Okay. Ich kann das einfach mal demonstrieren für dich. Es gibt diesen kleinen Knopf, man drückt ihn und dann kann man sie so rausleiten.
Das ist ja so eine der Besonderheiten an dem Gerät. Es ist halt auch eine Mischung aus einerseits Wohnzimmerkonsole, aber man kann damit auch unterwegs spielen und aber auch, wie gesagt, bequem auf der Couch zocken.
Genau.
Das klingt, jetzt für mich war es auch irgendwie ein bisschen kompliziert gerade und kleinteilig. Wie funktioniert das denn? Also kommt das gut an?
Es funktioniert überraschend gut, wenn man sich an diese kleinen Knöpfe gewöhnt hat. Das war auch für mich am Anfang sehr schwierig. Und viele Gamer waren am Anfang auch sehr, sehr skeptisch, ob das wirklich so schnell und mühelos funktioniert, wie dieser Klick-Effekt in der Werbung das suggeriert. Tut es dann aber tatsächlich in der Praxis. Es gibt leider diesen Klick, der in der Werbung zu hören ist, nicht wirklich. Der kommt dann höchstens aus den Lautsprechern der Konsole. Aber so, ich kann von meinem Alltag erzählen, da kommen die Konsole einfach in den Rucksack. In der Bahn kann ich dann beispielsweise sehr gut durch die wunderschöne Welt vom neuen Zelda spazieren. Und zu Hause schiebe ich die Konsole einfach ins Dock und spiele dann weiter am Fernseher. Der Übergang ist dann wirklich nahtlos. Das Spiel springt vom kleinen Tablet-Bildschirm direkt auf den großen Fernseher. Man sollte vielleicht nur nicht so lange Reisen mit der Konsole planen, weil der Akku hält halt nur so 2 bis maximal 3 Stunden.
Das ist ja so ein Problem, was alle mobilen Geräte
haben. Genau. Warum ist diese Verbindung überhaupt so wichtig für Nintendo und auch für die Gamer, die anscheinend ja total begeistert sind von dieser neuen Konsole Switch?
Ja, also eigentlich trifft die Switch den Kern der großen Herausforderung von Spieleentwicklern im Kampf um die Aufmerksamkeit von Spielern abseits von Hardcore-Gamern, die sich eh alles holen. Denn für Sony, für Microsoft, für Nintendo sind eben nicht so die anderen Spielefirmen die größte Konkurrenz, sondern Smartphones. Mhm. Der Markt für Spiele-Apps, der wird ja immer größer, auch in Deutschland. 2015 in vielen Deutschland fast 300 Millionen Euro auf Käufe in Spiele-Apps. Über 36% mehr als noch im Vorjahr. Und der Grund ist ja ganz klar, ein Telefon mit so Spielen ist immer dabei, immer in der Hosentasche, egal wo man hingeht. Und die meisten Menschen, die haben ja schon ein Smartphone für andere Sachen, für E-Mails, für Kalender, für Termine. Müssen also nicht noch eine teure Konsole, einen Fernseher, ein Surround-Sound-System dazu kaufen, um Spiele zu spielen. Und die werden dann ja nur selten genutzt, wenn man ehrlich ist, weil die Momente, in denen man wirklich abends ganz entspannt ein Spiel auf der Konsole spielt, das kennen, glaube ich, so die meisten berufstätigen Gamer, die sind wirklich sehr, sehr selten. Dann macht man doch lieber die Streaming-App an. Und die Switch, die liefert eben so eine mögliche Antwort drauf. Denn man kann auch auf Reisen, in der Mittagspause, in der Bahn einfach mal wieder so ein bisschen kurz weiterspielen und auch komplexere, vielleicht auch ein bisschen interessantere Spiele als auf dem Telefon. Diese Versuche, das zu machen, die gab es seit den 90ern.
Die haben aber noch nie so gut geklappt wie jetzt.
Ja, was die Switch hier anders und neu macht, ist das, was ich gerade nicht hingekriegt habe, dass man die Controller an den Seiten des Tablets abnehmen kann.
Ja.
Die funktionieren ja auch als zwei separate Controller und mit denen kann man dann zum Beispiel zu zweit spielen. Mhm. Also ist das, ich frage mich so gerade so, was das Potenzial hinter diesem modularen Aufbau ist. Wird das schon voll ausgenutzt, zum Beispiel auch von den Spieleentwicklern?
Ja, also lokaler Multiplayer ist da so das große Stichwort, aber wie das umgesetzt wird, darüber ist sich noch niemand so richtig einig. Einige Spieleentwickler finden das richtig spannend. Einer der Chefentwickler der Street Fighter Prügelspielreihe, der träumt zum Beispiel davon, dass damit eigentlich jeder so eine kleine Spielhalle im Rucksack dabei hat. Das hat er im Interview mit dem Magazin Polygon erzählt. Nintendo selbst demonstrieren diese Idee mit aktuellen Spielen aber noch nicht so überzeugend. Es gibt diesen Titel One to Switch, der soll diese Funktion zeigen. Das ist so eine Sammlung aus den simpelsten Minispielen, wie zum Beispiel so ein Revolver-Held-Spiel, in dem es darum geht, wer schneller zieht und dann den anderen Spieler abschießt. Das ist ganz nett. Haben wir auch vorher in der Redaktion gespielt.
Ich fand's ganz schön.
Ja, die es ist verloren.
Es ist ganz witzig, aber es gab schon vor 10 Jahren bei Nintendo's Wii interessantere Spielideen. Sehr gut funktioniert dagegen Snipperclips. Da spielt man zu zweit so Papierschnipselfiguren, die sich gegenseitig zurechtschneiden müssen, also wirklich ihre Körper gegenseitig verändern müssen, um Rätsel zu lösen. Ich finde, das zeigt sehr gut das Potenzial, aber auch die Einschränkung dieser Controller. Gut funktionieren, so zweidimensionale Spiele, einfache Steuerung, nicht zu viele Knöpfe, kurze Spiele-Sessions, komplexe Spiele, das wird schwierig. Aber vielleicht ist das eben auch eine sehr gute Sache, weil solche Einschränkungen, die beflügeln ja die Fantasie von Spieleentwicklern, die dann vielleicht damit gerade ganz tolle Dinge machen.
Mhm. Damit Spieleentwickler kreativ arbeiten können, müssen sie ja dann auch Zugriff auf die Technik bekommen. In der Fachpresse kann man lesen, dass sich Nintendo mit externen Entwicklern bisher immer eher schwer getan hat. Und ist das mit der Switch jetzt anders?
Nicht wirklich. Ich habe mit einigen Entwicklern in Deutschland gesprochen, meist off the record als Hintergrundgespräch. Ich habe den Eindruck bekommen, man möchte nichts Falsches sagen, es sich nicht verscherzen, spricht für mich nicht für eine sehr offene, freundliche Beziehung. Nintendo hat aber auch eine Strategie, gerade für externe Entwickler, hat mir Manfred Linzner verraten. Er ist Geschäftsführer vom Münchner Studio Shinen. Sie haben so einen Starttitel gemacht für die Switch, Fast Remix, ein Rennspiel. Und er hat gesagt, Nintendo wird bei der Switch aktiv kuratieren. Das heißt, die schauen ganz genau.
Also das heißt dann übersetzt ja auch irgendwie, dass die die Kontrolle natürlich behalten wollen. Es wird ganz genau geschaut, was auf der Konsole erscheinen wird und was nicht. Das heißt, auch Offenheit ist nicht die Stärke der Plattform.
Nee. Aber es freut natürlich im Moment namhafte Entwickler mit tollen Konzepten. Eine offene Plattform ist die Switch noch nicht. Verändert hat sich vor allem gerade die Technik auf der Vorgängerkonsole, der Wii U. Da war es für Entwickler, die wenig Erfahrung hatten mit Nintendo-Technik, sehr schwer, Spiele zu entwickeln. Das ändert sich jetzt. Das sagt auch Julian Eggebrecht im Spieleveteranen-Podcast. Er ist ein langjähriger Spielentwickler, hat auch lange Zeit an Nintendo-Spielen und Hardware gearbeitet.
Das heißt, von der puren Entwicklung her macht es überhaupt keinen Unterschied, ob du für Switch entwickelst oder für die PS4 oder für die Xbox One. Das ist verdammt ähnlich. Oder, um ganz ehrlich zu sein, auch ein iPhone. Das heißt also, das hat sich endlich angenähert. Und ich glaube, das wird Nintendo mächtig helfen.
Ja, denn das ist wirklich überlebenswichtig für Spieleentwickler, die dann Multiplattform entwickeln können. Und das ist sehr, sehr wichtig bei den explodierenden Entwicklungskosten gerade, dass man quasi rentabel verschiedene Spiele für verschiedene Plattformen machen kann, inklusive der Switch.
Unser Games-Experte Dennis Kogel über die Hintergründe zur neuen Nintendo-Spielekonsole Switch. Vielen Dank, Dennis.
Dankeschön.
Und wir bleiben verspielt und auch modular und hören Musik von einem Mashup-Studenten. So bezeichnet sich der Musikstudent Keegan Whitney. Auf seiner Mix-EP vermischt er Popstar Ed Sheeran mit den Future Bass Sounds von Produzent Marshmello.
I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broken here, made friends and lost through the years. And I've not seen the warring fields in so long. I know I've come, but I can't wait.
15 years old, smoking and rolled cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home.
Castle All Alone von Keegan Whitney. Mehr von dem Mashup-Künstler gibt's bei uns auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und wir haben ja gerade über die neue Nintendo-Konsole Switch gesprochen. Und einer der ersten Titel, die dafür erschienen sind, ist Zelda Breath of Wild. An das Spiel werden ziemlich hohe Erwartungen gestellt und es reiht sich in so eine ganze Reihe an aktuellen Open-World-Spielen ein. Scheint ein Trend zu sein. Und das sind solche Games, die dem Spieler riesige, frei erforschbare Welten bieten, statt ihm also eine ganz strikt geskriptete Geschichte vorzusetzen.
Das heißt also, die Konkurrenz ist groß unter den Open-World-Games. Das macht eine Spielerrezension nicht unbedingt einfacher, aber das ist noch nicht alles, denn Zelda muss es noch mit etwas viel Schwierigerem aufnehmen, und zwar mit den nostalgisch verklärten Erinnerungen unseres Spielerezensenten Markus Richter.
Weißt du noch, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Du warst wirklich ein ungestümes Kind.
Liebes Zelda, natürlich, das war damals auf dem Gameboy. Link's Awakening, ein traumhaftes Märchen über eine verwunschene Insel, das nach der bewährten Zelda-Formel funktionierte. Schritt für Schritt wurde die Spielwelt freigeschaltet und zwischendurch gab es große Rätselverliese mit fürchterlichen Endgegnern. Diese Erfolgsformel hat mich unterhalten. A Link to the Past habe ich dann noch nachgeholt und Ocarina of Time gerne gespielt. Und dann haben wir uns aus den Augen verloren. Und als du jetzt wiederkamst, habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht. Ein Open-World-Spiel? Eine völlig frei erkundbare Welt? Kein klarer Pfad? Passt das denn überhaupt zu dir? Und kannst du das überhaupt? Naja, wenigstens die Geschichte ist ja schon mal so, wie sie immer war.
Die Prinzessin, welche die Kraft besitzt, das Böse zu versiegeln, der vom heiligen Bannschwert auserwählte Held, in uralten Zeiten bekämpften sie zusammen mit den Relikten den ursprünglichen Ganon.
Prinzessin, die die eigentliche Kraft besitzt, das Böse zu bannen, Held, der Prinzessin retten muss, damit sie das Böse bannen kann, und noch ein paar magische Artefakte, die erobert werden müssen. Alles da, ein Glück. Naja, ehrlich gesagt hätte ich mir schon gewünscht, dass man sich 2017 aussuchen kann, ob man diese Rollen nicht tauschen will. Heldin, die den Prinzen rettet, das wäre mal eine Überraschung gewesen. Aber sei es drum. Also los jetzt. Was muss ich nochmal machen?
Besiege Ganon und rette sie. Rette mein Volk und meine Tochter Zelda.
Und dann gibst du mir natürlich kleinere Aufgaben. Befreie die Titanen, vier riesige, von einem bösen Geist besessene mechanisch-magische Tiere. Finde die Wissenschaftler, besorge ein Pferd, sammle 10 Hühner ein und so weiter und so fort.
Aber damit fängt deine eigentliche Aufgabe erst an. Jetzt geht's ans Eingemachte.
Denn diese ganzen kleineren Aufträge sind nur Wegweiser für die eigentliche große Herausforderung, die du mir gibst. Das Land entdecken. Du versprichst mir am Anfang mit den Umrissen einer Landkarte eine riesige Spielwelt. Und in jeder Region haben die Bewohner kleine Aufträge und die große Geschichte wird ein kleines Stück weitergetrieben. Aber ehrlich gesagt, das machen andere Open-World-Spiele auch.
Du solltest zuerst einem Dorf im Osten von hier einen Besuch abstatten. Dort wohnt eine Weise namens Impa. Sie wird dir sagen, was du zu tun hast.
Nicht nur Großmutter Impa ist einer der Gründe, warum du dann doch anders als andere Open-World-Spiele bist. Deine Charaktere sind überzeugend. Das liegt vor allem daran, dass sie mich an Figuren des berühmten japanischen Animationsstudios Ghibli erinnern, also an Prinzessin Mononoke oder Chihiros Reise ins Zauberland. Märchenhaft, aber dennoch authentisch und glaubwürdig.
Hyrule hatte sich zu einer Hochkultur entwickelt, in der die Angst vor Monstern und Magie endlich der Vergangenheit anzugehören schien.
Die ist natürlich längst untergegangen, aber ich darf sie wiederentdecken. Und das ist wichtig und ein weiterer Unterschied zu anderen Open-World-Spielen. Ich darf sie wiederentdecken. Andere Spiele überschütten mich mit abertausenden Markierungen, die alle schreien, hier wartet eine Aufgabe, löse sie. Du gibst mir eine grobe Marschrichtung vor und auf dem Weg dorthin passieren noch ein paar Dinge nebenher. Von außen betrachtet ist der Unterschied vielleicht nicht groß, aber im Spiel ist es der Unterschied zwischen einen Weg erwandern oder ihn entlang geschubst werden. Und das ist noch nicht alles.
Du hast dein Bestes gegeben. Das muss reichen, oder etwa nicht? Und was bedeutet denn schon dieser Berg?
Eine ganze Menge. Denn das ist wirklich ein gewaltiger Unterschied zu den anderen Open-World-Spielen. Dort sind Berge unsichtbare Grenzen, die die Welt unterteilen, Gebiete abschotten und dafür sorgen, dass man in der offenen Welt doch eingesperrt ist. Hier bei dir sind es einfach nur Berge, die man erklettern kann, um von ihnen Ausschau zu halten und sich sanft mit einem Gleitsegelschirm von ihnen herabgleiten zu lassen. Und damit schaffst du es wirklich, Entdeckergeist in mir zu wecken, der dazu führt, dass mir die, wenn wir ehrlich sind, etwas generische Geschichte in Vergessenheit gerät.
Vielleicht bin ich keine große Hilfe, aber bitte, bitte lasst mich mit euch kommen.
Ich bin wirklich auch keine große Hilfe. Ich will zwar große Maxi-Rüben suchen und Heiltränke kochen lernen, deine Rätselschreine überstehen und mir erklettern, was hinter den Bergen dort liegt, aber retten? Retten will ich diese Welt nicht, denn dann wäre meine Reise zu Ende und das will ich gar nicht. Du siehst also, liebes Zelda, meine Sorgen waren ganz umsonst. Breath of the Wild ist ein schöneres Wiedersehen, als ich es mir in meinen kühnsten Träumen je vorgestellt hätte.
Ja, also Markus Richter ist ja richtig hin und weg vom neuen Zelda. Breath of the Wild. Und falls Sie sich auch haben anstecken lassen, das Spiel gibt's ab 12 Jahren und kostet rund 60 Euro. Und Christian, wie geht's jetzt dir? Wäre es auch was für dich?
Ich weiß es noch nicht. Also ich habe es ja auch noch nicht gespielt, aber ich muss sagen, Zelda war ja ähnlich wie beim Kollegen Richter so auch mein wirklich erstes immersives Spielerlebnis, so Anfang Mitte der 90er, allerdings auf dem SNES. Und ich kann mich noch erinnern so an wirklich monatelange Spieleabende mit meinem großen Bruder im Kinderzimmer, wie wir gerätselt haben und geflucht haben und es irgendwann doch geschafft haben, dieses Abenteuer. Das war großartig. Aber ich glaube auch irgendwie, ich werde es dabei belassen, denn an dieses Erlebnis kann, glaube ich, kein Spiel, kein Remake, keine Weitererzählung mehr ranreichen.
Naja, du könntest ja vielleicht auch doch nochmal probieren, ein bisschen zu spielen. Du hättest jetzt nämlich auch die Zeit, ich könnte mich auch versuchen. Dein Breitband ist schon wieder für Ende zu heute. Für Ende zu heute. Zu Ende für heute. Im Anschluss kommen gleich hier die Nachrichten und dann übernehmen übernehmen die Kollegen von Rang 1 das Studio und da geht es so richtig zur Sache. Richtig prügeln im Theater, wie funktionieren Bühnenohrfeigen, ist nur eins der Themen.
Das sagt doch mal einer, im Computerspiele wird Gewalt verherrlicht, genau. Im Theater genauso. Wir enden aber ganz harmonisch und zwar mit der achtköpfigen Groove- und Funkgruppe The Civil Engineers. Wir hören Cape Town und sagen schönes Wochenende und bis bald.
Tschüss.